Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Sportangebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen auf unsere Facebook-Seite.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Ein fantastisches Reiseabenteuer erwartet die Märchenfreunde bei den 11. Göttinger Märchenwochen vom 7. bis zum 26. Juni. Bei der Lesereise mit märchenhaften Erzählungen, Filmen, Vorträgen und Ausstellungen wird in diesem Jahr die legendäre Seidenstraße erkundet. Auf der Seidenstraße unterwegs ist heute auch unsere Sendung Eine Stunde ein Thema. Mit Abstechern in die Märchenwelt von Tausend und eine Nacht, einem Einblick in die historische Bilderwelt und Exkursionen in das zeitgenössische China, wo die Seidenstraße ihren Ursprung hat. Im Gespräch mit Gudrun Bartels, der Vorsitzenden des Göttinger Märchenland e.V., stellen wir Ihnen das Programm der Märchenwochen vor. Über die Seidenstraße als Schmelztiegel der Kulturen berichtet Jens-Peter Laut, der Direktor des Seminars für Turkologie und Zentralasienkunde der Göttinger Universität. Und Sie hören eine märchenhafte Geschichte aus Tausend und eine Nacht, gelesen von Stefan Dehler vom Theaterteam Stille Hunde.
Gudrun, in diesem Jahr bei der Märchenwoche bist du unterwegs auf der Seidenstraße. Was macht diese Seidenstraße so faszinierend unter dem Aspekt Märchen?
Also das Wort alleine, Seidenstraße, wenn ich das so gehört habe, das war immer so etwas Unklares, ne? So etwas Mystisches und etwas, was man nicht so greifen konnte. Das hat es eigentlich schon immer spannend gemacht, weil sich darum eben halt viele Märchen, Mythen, Tausend und eine Nacht als Besonderes drum rankten. Deswegen hat das schon immer etwas Faszinierendes auch gehabt.
Und ich nehme mal an, als Märchensammlerin auch, hast du schon ein Fundus an Geschichten, Erzählungen und auch Bildmotiven, die sich so um die Seidenstraße ranken. Dieser doch ganz faszinierende Weg quasi von Süditalien bis nach China.
Ja, das muss ich gestehen oder sagen, dass die Seidenstraße bei meiner Sammeltätigkeit, die ja auch schon über mehrere Jahre geht, gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe vieles zum Thema Märchen gesammelt. Egal aus welchen Ländern, von welchen Künstlern, von welchen Übersetzern, von welchen Autoren. Das war das Thema Märchen eben sehr breit gefächert. Schwerpunktmäßig natürlich schon die Brüder Grimm, weil wir halt ja Göttingen, da ist der Bezug da und zur Region ist der Bezug zu den Brüder Grimm einfach da gewesen von Anfang an. Aber immer wenn ich auf Märkten war, in Antiquariaten gewühlt habe, dann hat mein Interesse schon auch andere Länder und auch ferne Länder und auch den Orient mit einbezogen.
Du bist ja eigentlich immer bei den Märchenwochen unterwegs gewesen, in der Märchengeschichte insgesamt, unabhängig davon, welches Land gerade vielleicht faszinierend ist. Aber jetzt, was die Seidenstraße angeht, als Leitmotiv, da gibt es ja ganz viele Länder, die davon berührt werden. Wie ist denn das dann bei der Programmzusammenstellung? Tausend und eine Nacht ist ja auch so ein Kulturraum, den man ja auch nicht spezifizieren kann. Das betrifft viele Länder. Bei persischen Märchen nimmt man ägyptische. Oder ja. Was ist in Damaskus passiert? Was wurde da erzählt? Oder vielleicht sogar schon in der Türkei. Es gibt ja auch wunderbare Erzähler wie Rafik Shami, die auch gerne mal Märchenmotive in ihre Geschichten einfließen lassen. Also das ist dann schon ein abenteuerliches Spektrum.
Ja, daher habe ich gar nicht erst versucht, bei der Planung der Märchenwoche alles zu berücksichtigen, alle Länder, die die Seidenstraße berührt, zu berücksichtigen, weil das die Märchenwochen gesprengt hätte. Ich habe einige Schwerpunkte. Das ist der Beginn der Seidenstraße China, weil das jetzt ja auch gerade aktuell ist. Da haben wir bei einigen Veranstaltungen den Schwerpunkt gelegt. Und dann das nächste ist Tausend und eine Nacht. Das Thema, die Geschichten eben halt auch herausgegriffen. Ansonsten werden in einzelnen Veranstaltungen noch andere Länder berührt oder berücksichtigt. Aber man kann jetzt sagen, bei der 11. Göttinger Märchenwochen ist der Schwerpunkt nicht auf die ganzen Anrainerstaaten oder Länder gelegt.
Eben weil man nicht jedes Land aufgreifen kann, gibt es viele Motive entlang der Seidenstraße, die sozusagen mitgewandert sind. Das hat man ja bei mitteleuropäischen Märchen auch. Es gibt eine Variante von Rotkäppchen, eine französische Variante von Rotkäppchen, die ein bisschen anderen Verlauf nimmt als die Fassung der Brüder Grimm. Also sowas würde ich jetzt auch entlang der Seidenstraße vermuten, dass die Geschichten da auch ein bisschen gewandert sind oder die Motive.
Viele Geschichten ranken sich um das Leben auf der Straße. Diese alte Handelsroute, da waren Karawanen ursprünglich unterwegs. Und an den Lagerfeuern, wo sie Pause gemacht haben, da wurden eben Geschichten erzählt, die ja über Generationen und Jahrhunderte weitergetragen wurden. Das sind dann schon Geschichten über das Leben an der Straße, über den Handel und über Beziehungen natürlich.
Über kostbare Schätze, über, die irgendwo verbuddelt sind, die man nur
Schätze,
mit der Lösung von Rätseln freischaufeln kann.
Ja, und auch Gerüche und Düfte und Stoffe, das sieht man in den Illustrationen natürlich dann vorrangig. Die Illustrationen sind bunt, vielfältig, sehr dekorativ zum Teil. Da geht es um wunderbare Kleidung, die sie haben. Ja, die Pflanzenwelt, die Palmen, die in jeder Illustration auftauchen. Die Menschen, das ist schon so ein roter Faden, der sich um die Märchen in dem orientalischen Teil der Seidenstraße drehen.
Wie ist das? Kann man sich so zur ersten Orientierung über diese abenteuerliche Route dann auch mit den Bildern der Ausstellung vertraut machen, die im Apex gezeigt wird? Gibt einem das so ein bisschen Reisetipps, eben über die Illustrationen und die Motive, die da gesammelt wurden?
Die Ausstellung Leben an der Seidenstraße, die zeigt jetzt keine direkten Märchenillustrationen, sondern die soll uns Betrachtern einen Einstieg in die Lebensform der Menschen geben, wo ursprünglich die Seidenstraße gestartet ist. In der chinesischen Stadt Xiangxiang, da ist die Seidenstraße gestartet. Und diese Fotoausstellung zeigt Bilder aus der Stadt und der Gegend von den Menschen, wie sie dort heute leben, was noch für Spuren von alter Zeit zu sehen ist dort und gibt uns also einen Einblick in die Welt, die wir nur eben halt mit diesem Mythos, Märchen, Seidenstraße kennen,
ne?
Gibt uns einen realistischen Einblick, wie es dort heute aussieht, wie es aber auch eben damals ausgesehen hat oder ausgesehen haben kann. Und ich denke, das ist ein ganz schöner Einstieg in die Märchenwochen, um nicht nur so verklärt die Sache anzugehen.
Wobei diese realistische Darstellung von Motiven von Alltag wird ja dann gekontert mit der Ausstellung in Duderstadt im Heimatmuseum Illustrationen zu den Märchen aus 1001 Nächten.
Ja, das ist ein krasser Gegenpart. Diese Ausstellung zeigt nun wirklich Illustrationen, die verschiedene Künstler aus verschiedenen Zeiten zu diesem Märchenkomplex von 1001 Nacht gezeichnet, gemalt haben. Sehr unterschiedlich, obwohl man einige Figuren auch immer wiederfindet.
Scheherazade natürlich.
Ja, Scheherazade ist
und
ja eben
Aladin und seine Wunderlampe, die ein bisschen heimleuchtet.
Also manche Sachen kennt man und weiß man. Und vieles wissen wir jetzt ja auch ganz neu durch die Übersetzung von Claudia Ott, dass einiges ja vielleicht auch nicht so ganz korrekt übersetzt worden ist. Zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, gab es diesen fliegenden Teppich eigentlich nicht so, aber er macht sich gut als Märchen.
Klar, in der Fantasie gibt es auch fliegende Teppiche.
Genau, kann sich auch jeder Künstler dann selber sein Bild machen und hat er ja auch. Die Ausstellung zeigt also ein breites Spektrum von unterschiedlichen Illustrationen.
Wohl aus alten Märchenbüchern.
Aus alten Märchenbüchern, aber es gibt auch Einzelstücke, zum Beispiel hat der Künstler Matisse ein sehr schönes Bild gemalt zu dem Thema 1001 Nacht, was auch zu sehen ist in der Ausstellung. Es werden alte historische Bücher gezeigt.
Kann man sich so ein bisschen in den Märchen und Mythen über die Seidenstraße
Genau, zu diesem Thema, wie die Künstler die Bilder in ihre Texte eingebunden haben oder was sie aussagen wollten und was Schwerpunkt war, wird Michael Schäfer einen kleinen Einführungsvortrag halten.
Märchenhaften und du
dokumentarischen Reiserouten widmet sich heute unsere Sendung Eine Stunde ein Thema im Gespräch mit Gudrun Bartels, der Vorsitzenden des Göttinger Märchenland e.V. Mit ihr erkunden wir das Programm der 11. Göttinger Märchenwochen vom 6. bis zum 23. Juni unter dem Motto Auf der Seidenstraße unterwegs.
Gudrun, es gibt sicherlich eine Menge Leute, die betrachten Märchen als Angelegenheit für Kinder, die man ihnen abends zum Einschlafen erzählt. Aber viele Geschichten sind auch sehr verführerisch für Erwachsene. Das haben ja die vergangenen Märchenwochen gezeigt, dass da durchaus entsprechend Neugier vorhanden ist und auch eine besondere Faszination für Märchen.
Ja, ich denke, das ist hinlänglich auch bekannt, dass die Märchen nun nicht unbedingt etwas nur für Kinder sind. Auch die Brüder Grimm haben ihre ersten Ausgaben eigentlich nur für Erwachsene herausgegeben. Erst spätere Ausgaben, die dann mit Bildern illustriert wurden, hatten dann auch Zugang zu Kindern und das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt. Irgendwann war es dann eigentlich eher was für Kinder, das Thema Märchen. Und das ist schade, weil doch auch in den Märchen sehr viel drinsteht. Was wir Erwachsenen.
Was uns so umtreibt und plagt.
Genau, und was wir auch mal wieder lesen sollten. Und da gibt es ja so Beispiele, auch bei den Grimms, dass da Märchen dabei sind, die sehr tiefgründig sind und vielleicht auch ein bisschen grausam oder realistisch, kann ja auch schwierig sein manchmal. Auch die Märchen von Wilhelm Hauff sind doch so ein bisschen inhaltslastig.
Haben immer so eine Moral, die da
hinterlauert. Ja, die auch nicht für kleine Kinder geeignet ist. So setzt sich das fort.
Gut, es gibt ja nachhaltiges Interesse an Fantasy-Geschichten, Motiven, sei es im Film, sei es im Buch. Gibt es da so eine Verbindung zwischen Märchen und Fantasy oder ist das eher eine Konkurrenz?
Also ich denke schon, manche Fantasy-Filme haben sich Märchen als Vorbild genommen und werden immer noch genommen. Manchmal erkennt man es nicht mehr, aber das Thema Märchen ist eine Grundlage für viele Autoren, Regisseure für Filme, Romane im Bereich Fantasy.
Also liefert das Märchen immer noch
ja, es liefert
genug
Stoff.
Input, das Märchen grundsätzlich.
Ja.
Gibt es eigentlich Verbindungen zwischen der mitteleuropäischen Märchenwelt, so will ich sie mal nennen, und den Märchen, die sich da entlang der Seidenstraße ranken? Weil bei der szenischen Lesung mit den stillen Hunden, dem Titel »Etwas Besseres als den Tod findest du überall«, werden ja so Kurzschlüsse hergestellt.
In den orientalischen Märchen gibt es durchaus Figuren und Geschichten, die unser meine ich jetzt Grimm und Hauff und Andersen vielleicht, ähneln. Darum haben auch die Stillen Hunde ihr Programm so genannt, weil eben halt die Bremer Stadtmusikanten vielleicht auf der Seidenstraße entlang marschieren und andere Tiere oder Figuren treffen, mit denen sie kommunizieren, die Ähnliches erlebt haben. Das gibt es durchaus.
In einem Bildvortrag wird die Seidenstraße als Schmelztiegel der Kulturen beschrieben.
Also die Seidenstraße, um sie nochmal zu nennen, ist auch in unseren Köpfen wirklich ein legendärer Handelsweg zwischen Ost und West. Und die alte Seidenstraße, um die sich eben diese Mythen und Geschichten ranken, dort wurden Edelsteine, Gold und Gewürze und auch eben Seide, daher der Name, gehandelt und transportiert. Es gab auch da schon Reisende und es wurden auch durch die Transporte und die vielen Menschen, die dort unterwegs waren, Religionen vermischt und ausgetauscht. Und wanderten in andere Regionen und Rezepte von Gerichten wurden ausgetauscht. Dadurch hat sich auch eine Vielfalt von Kultur entwickelt und unterschiedliche Kulturen sind aufeinander getroffen und haben neue gebildet und entwickelt. Und so kann man da schon von ausgehen oder das schon so bezeichnen, dass es eben ein Schmelztiegel war, wo ganz viele unterschiedliche Kulturen aufeinander getroffen sind, miteinander gearbeitet und gewirkt haben.
Also Zeit und Kulturgeschichte zugleich.
Ja, sehr umfangreich, sehr umfassend.
Ja, nun, wenn die Seidenstraße quasi 100 vor Christus in Betrieb genommen wurde, dann hat sich da bestimmt eine Menge angesammelt in den letzten 2000 Jahren.
Ja, ich denke,
ist auszugehen, ne?
Davon ist auszugehen. Vieles ist nicht erhalten, nicht überliefert. Und daher ist es eben ein großes Glück, dass 1001 Nacht, dass das erhalten geblieben ist und wir das immer noch lesen können und da eintauchen können, daran Spaß haben.
Spaß hat ja auch Prinz Ahmed, ein Ja. Heldenhafter Prinz aus der Märchensammlung Tausend und eine Nacht, der in einem Silhouettenfilm vorgeführt wird. Was kann man darunter verstehen?
Also diesen Film haben wir schon ein, zwei Mal in der Märchenwoche gezeigt, weil er ist eben wunderschön und jeder Besucher kann ihn verstehen, weil er ohne Text ist. Die Bilder erzählen alles. Die Lotte Reiniger hat mehrere Scherenschnittfilme gemacht. Also das sind Silhouetten, Animationenfilm heißt Scherenschnittfilm. Also die Bilder, die man dort sieht, sind mit der Schere sozusagen ausgeschnitten und dann in Bewegung gebracht worden. Gemacht. Sehr schön anzusehen, sehr künstlerisch.
Es gibt ja während den Märchenwochen auch einen Workshop unter dem Titel Das Leben ist das schönste Märchen. Geht es dabei um Märchen schreiben, Märchen erkunden?
Dieser Workshop ist jetzt ein wenig raus aus dem Thema Seidenstraße. Er handelt ganz allgemein von den Märchen und ihren Gegensätzen, Gut und Böse und diese tiefgründige Symbolik, die in vielen drinsteckt, dass man die vielleicht mal herauspicken kann. Und das betrifft eben halt alle Märchen und nicht nur eben Grimms oder nicht nur Seidenstraße, nicht nur Tausend und eine Nacht, sondern das ist so ein grundsätzliches Thema, was sich viele, auch Wissenschaftler eben manchmal vornehmen, was steckt eigentlich drin in den Märchen. Und das soll dieser Workshop für etwas ältere Schüler ja deutlich machen.
Also quasi eine Forschungsreise, was die Inhalte von Märchen angeht, was sie uns, sagen wir mal, über die Geschichte hinaus noch zu sagen haben.
Genau.
Ein von Märchen und Sagenwelten faszinierter Zeitgenosse war ja auch Hermann Hesse. Siddhartha spielt dann so wieder ein bisschen in die Seidenstraßenroute hinein. Hast du die Erzählung oder die Theaterfassung deshalb ins Programm genommen?
Ja, ich wollte jetzt nicht nur das Thema aus der Seidenstraße so herausziehen, aus der Region, sondern wollte auch umgedreht Autoren und auch eben Künstlern in den Ausstellungen, wollte ich zeigen, die sich aus unserer westlichen Welt in diese Welt der Seidenstraße hineinbegeben haben. Aber er hat eben Siddhartha geschrieben und dadurch fand ich das sehr spannend, das in die Märchenwoche mit aufzunehmen.
Es geht ja nochmal auf eine Reise Märchenkosmos, die erste Reise, was den asiatischen Raum angeht. Also das, was jetzt Hesse imaginiert hat, das nochmal in anderer Form nachzuvollziehen.
Ja, das ist eigentlich ein typischer Märchenerzählabend, der in einer Märchenwoche ja auch nicht fehlen darf. Allerdings auch mit Musik.
Und Schmusekissen, dass man sich so in die Ecke vorstellen kann.
Ja,
und
genau,
lauschen kann.
Man kann sie wirklich da sich fallen lassen. Ich denke, das wird ein romantischer, mythischer, spannender Abend mit Jeanette Rauch. Die ist ja sehr bekannt aus dem Fernsehen. In vielen Serien hat sie mitgespielt, hat einen sehr spannenden, sehr eigenen Lebenslauf und daher hat sie sich auch in die Welt der Märchen hineinbegeben und hat diesen Märchenkosmos ins Leben gerufen. Und wird an dem Abend halt Märchen erzählen von den Griechen, Persern, Römern, Mongolen, Arabern, Osmanen und so weiter. Also sie ist voll im asiatischen Raum unterwegs und wird uns entführen in diese wunderbare Welt, ja.
Dann ist also das nachfolgende Erzählkonzert mit dem Kurzvortrag eine Fortsetzung, quasi Tausend und eine Nacht an der Seitenstraße.
Nein, das ist keine Fortsetzung.
Dass man erst so die märchenhafte Fassung bekommt und dann nochmal andere Farben entlang der Route kennenlernt.
Ja, ich denke, bei diesem Abend mit Claudia Ott geht es auch um Erzählung hauptsächlich, ja, und wunderschöne Musik von Hadi Alatsede. Claudia Ott, sehr bekannt geworden durch ihre neue Übersetzung, hat ja auch Preise dafür bekommen von Tausend und eine Nacht, hat einige Dinge entdeckt, die sie anders übersetzt hat, die vielleicht auch nicht ganz korrekt überliefert worden sind. Also es lohnt sich, die neue Übersetzung wirklich einmal zu lesen oder zumindest mal reinzulesen. Und diese Geschichten von Tausend und eine Nacht, die sind halt spannend, wunderbar, wie ein junges Mädchen es schafft, Tausend und eine Geschichten zu erzählen, um das Leben ihrer Schwester und ihr eigenes zu retten. Das ist einfach eine spannende Sache.
Was hast du für Entdeckungen gemacht jetzt bei der Planung und Gestaltung der Märchenwochen auf der Seidenstraße?
Die erste Überraschung war, dass ich einen Auszug aus dem Gesamtwerk der Märchen aus Tausend einer Nacht von Claudia Ott übersetzt bekommen habe. Und da das Buch wirklich klein und handlich war, habe ich es auch durchgelesen und ich war begeistert. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, was dort passierte, wie es einfach dazu kam, auch zu diesem Titel 1001 Nacht. Das war immer irgendwie da, der Begriff. Und ja, aber warum, wieso, weshalb und welche ganzen Märchen dazu gehören, wie Aladdin und die Wunderlampe und andere, das war mir nicht mehr so präsent. Was dann auch wieder als Erinnerung hervorkam, das fand ich schon sehr spannend. Es hat Spaß gemacht, diese Geschichten zu lesen. Ansonsten immer wieder spannend für mich der Umgang mit den Illustrationen. Damit habe ich mich dann ja konkret beschäftigt und aus dem Archiv die ganzen Bücher durchgesehen. Da hatte ich zwei wunderbare Helfer, die auch Material dazu beigetragen haben, dass wir diese wunderbare Ausstellung machen konnten. Das ist Thomas Minzloff aus Bovenden von der Galerie am Tee und auch Michael Schäfer. Wir haben gemeinsam aus historischen alten Büchern eben halt Illustrationen herausgesucht und die in dieser Ausstellung gebracht. Und das war eben halt für mich auch spannend zu sehen, wie die unterschiedlichen Künstler diese Geschichten in Bildern umgesetzt haben.
In jedem Fall ein Abenteuer.
Die Unbedingt.
Seidenstraße. In ja. Texten oder auch mit Musik verwebt.
Ein großes Abenteuer und ich hoffe, dass die 11. Göttinger Märchenwochen das Thema jetzt für sich genommen haben, dass es daraus hervorgeht, dass viele Menschen sich mit der Seidenstraße jetzt vielleicht doch ein wenig anders auch beschäftigen und sich informieren, wenn es dann wieder präsent wird, dass Länder animiert werden, sich daran zu beteiligen, an diesem großen Projekt, was Griechenland zum Beispiel schon gemacht hat. Die Chinesen haben den griechischen Hafen gekauft, um dort eben einen wichtigen Knotenpunkt für die neue Seidenstraße zu schaffen. Sie sind ja unterwegs, andere auch einzuwerben dafür. Die Märchenwoche soll nicht jetzt politisch werden, aber sie soll doch auch über das Thema Märchen und Mythen hinaus die Menschen ein bisschen sensibel machen für das Thema.
Mit der Seidenstraße wurde die erste globale Handelsroute geschaffen, die China mit dem Westen verband. Über Jahrhunderte entwickelte sich ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen, Religionen und Sprachen, den Jens-Peter Laut am 13. Juni bei seinem Bildvortrag im APEX anlässlich der 11. Göttinger Märchenwochen beschreibt. Im Gespräch mit dem Direktor des Seminars für Turkologie und Zentralasienkunde der Göttinger Universität erkunden wir die Blütezeit der historischen Seidenstraße.
Herr Laut, Sie haben Ihren Vortrag die Seidenstraße, Schmelztiegel der Kulturen genannt. Mit der Seidenstraße verbindet man ja gemeinhin erstmal eine Handelsroute.
Das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist dieser Austausch der Kulturen und Religionen auf der Seidenstraße mindestens genauso wichtig, zumindest für die Geistesgeschichte. Wir haben also das Phänomen, dass von Ost nach West der Handel, der eigentliche Handel läuft, während von West nach Ost sozusagen die Religionen und Kulturen kommen und sich an der Seidenstraße breit machen, will ich mal sagen, und dort anfangen zu missionieren und mit den dort ansässigen Bevölkerungsgruppen Synthesen eingehen, Kultur- und Religionssynthesen.
Also es hat quasi einen Austausch gegeben. Es war nicht der klassische Culture Clash, wo beide Parteien quasi auf ihr Recht oder ihr Verständnis von Glauben und Religion beharrt haben. Hat sich da einiges mal gemischt?
Nun, es war einfach so, dass eine Religion wie der Buddhismus, der jahrhundertelang die dominierende Religion an der Seidenstraße war, also auch etwa bei den türkischen Uiguren, eine Religion ist, die ohne Probleme dort vorhandene volksreligiöse und sonstige Elemente in ihr System aufnehmen kann. Sie ist also sozusagen inklusiv und nicht exklusiv. Und das hat natürlich zu diesem großen Missionserfolg geführt, dass niemand seinen angestammten Glauben voll und ganz aufgeben musste, sondern ihn integrieren konnte in das neue religiöse System.
Folgten dann quasi die christlichen Mönche aus Mitteleuropa dann den Händlern oder den Handelsspuren? Wie war da so der Austausch oder wie sind überhaupt solche Bewegungen und Impulse in Gang gekommen? Das ist ja alles schon ewig her. Waren ja auch mühsame Routen, denke ich
also,
mal.
Also das ist richtig, aber grundsätzlich ist es so, dass die Kaufleute ja eben häufig einem bestimmten Glauben anhingen. Das war in einem Fall der Manichäismus und dann auch der Buddhismus. Und dann sind diese Kaufleute entlang der Seidenstraße, haben dort Handelskolonien gegründet und damit verbunden gleichzeitig Tempel und sonstige religiöse Stätten gebaut. Und dann fing diese, wenn Sie so wollen, Missionierung an. Christentum ist ein Sonderfall. Es gibt eine spezielle Art des Christentums, die im Westen seinerzeit als Ketzerei erklärt wurde, der sogenannte Nestorianismus. Und die sind quasi geflohen nach Zentralasien und haben dort kleine Gemeinden aufgebaut. Allerdings hat das Christentum nie eine quantitativ große Wirkung entfaltet in Zentralasien. Es gibt aber christliche Türken in dieser Zeit.
Sie wollen sich auf die Blütezeit oder die Höhepunkte in der Geschichte oder in der Chronologie der Seidenstraße konzentrieren. Was waren das für Höhepunkte oder was macht die Phase ab dem 8. Jahrhundert so besonders?
Im 8. und 9. Jahrhundert beginnt das sogenannte uigurische Königreich von Chocho. Chocho ist die Hauptstadt gewesen, die liegt in der heutigen Turfan-Oase, die damals auch schon Oase war. Und dieses Königreich existiert bis zur Mongolenzeit, also bis 1250 etwa. Dann wird das Ganze von den Mongolen überrannt. Und diese uigurische Kultur endet. Sie wird aber nicht abgeschafft, sondern die Uiguren sind schlau genug, ihre Kultur, ihre Schrift, bis heute ist die gültig, diese Schrift, an die Mongolen weiterzugeben. Die Uiguren gehen sozusagen in den Mongolen in gewisser Weise auf und das lebt im Grunde bis heute weiter bei den Mongolen, diese buddhistische Kultur.
Was jetzt in China stattfindet, geht das nun mal an diese ganz alten Traditionen.
Sie meinen die politischen Chinesen? Ja. Die Uiguren gelten bei den Chinesen als ein aufsässiges Volk, was zudem den Nachteil hat, dass sie islamisch sind und die Chinesen den mehr oder weniger, oder ich würde sagen weniger begründeten Verdacht haben, dass alle Uiguren potenzielle Terroristen sind. Da hinzu kommt, dass die Chinesen es nicht sehr gerne sehen, wenn diese Uiguren an ihre alte Hochkultur erinnern. Denn für China ist China immer chinesisch gewesen. Das heißt also, diese großen, blühenden, nicht chinesischen Kulturen, Buddhismus, Manichäismus, werden sozusagen negiert, an den Rand gedrängt von den Chinesen.
Sie haben beschrieben, die Seidenstraße auch eine Route war, wo Glaubensinhalte unterwegs waren, wahrscheinlich auch Formen von Lebens- und Alltagskultur, dann in den entsprechenden Niederlassungen. Wie war das mit Märchen, Sagen und Legenden, Erzählungen im weitesten Sinne, die ja in Mitteleuropa auch früher als Nachrichten galten, die wenigsten Leute schreiben konnten und man ja irgendwie wissen wollte, was in der Welt los ist. Wie war das auf der Route?
Das ist ein sehr fantastischer und schwieriger Weg, beziehungsweise mehrere Wege. Wir haben auf der einen Seite den im Westen verfolgten Manichäismus, der also auch quasi als Fluchtbewegung mehr oder weniger an die Seidenstraße kam. Und diese Manichäer brachten sozusagen westliche Erzähl- und Märchenstoffe, Fabeln, alles, was sie wollen, mit als Teil ihres religiösen Systems zur Missionierung. Und gleichzeitig beginnt der Buddhismus von Indien aus, sich nach Norden, also Afghanistan ist mal buddhistisch gewesen, Iran auch, beginnt sich nach Zentralasien auszubreiten und bringt diese ganzen irrsinnig vielen indischen Erzählstoffe, Märchenstoffe mit. Eben auch als Teil der buddhistischen Missionierung, weil das Stoffe sind, die das damals fast 100% analphabetische Volk natürlich verstehen konnte. Kein Mensch las diese hochkomplizierten buddhistischen Sutras und andere Dinge, sondern es waren diese Erzählstoffe, die mit zu diesem Riesenerfolg dieser Religion geführt haben. Davon gibt es also sehr, sehr viel an der Seidenstraße.
Bei den meisten Zeitgenossen ist, wenn sie an Seidenstraße und an Märchenmotive denken, natürlich nur 1001 Nacht ein Begriff und dann hört es auf.
Also ich würde 1001 Nacht gar nicht unbedingt mit Seidenstraße in Verbindung bringen.
Passiert halt.
Ja, 1001 Nacht ist ja mehr oder weniger im arabischen Raum entstanden und ist dann durch einen französischen Übersetzer mehr oder weniger fantasievoll ausgekleidet worden. Das ist im Grunde eine arabisch-europäische Synthese, 1001 Nacht. Das natürlich viele dieser Stoffe über bestimmte Wege dann auch ihren Weg nach Zentralasien gefunden haben, das ist klar. Also in Usbekistan und also im heutigen Usbekistan kennt man natürlich diese, man kennt dort aber auch, wie ich selber zu meinem Erstaunen gemerkt habe, praktisch alle Grimmschen Märchen, die sind im heutigen Usbekistan sehr bekannt. Es gibt Übersetzungen und jeder kennt Rotkäppchen und der Wolf. Fasziniert, wenn man dann sieht, wie solche Märchenstoffe kulturübergreifend einfach adaptiert werden, ohne Probleme. Ich werde in diesem Vortrag tatsächlich also an einem sehr schönen Beispiel einer sehr, sehr alten Handschrift eben zeigen, welche Stoffe dort in Zentralasien schon damals vorhanden waren, die wir dann über Umwege nach Europa hinbekommen haben, die dann auch in den Grimmschen Märchen wieder auftauchen.
Dann haben diese Erzählungen ähnliche Reisewege genommen, egal ob da Grenzen waren, Hügel oder sonst welche Hindernisse wie die Musik.
Ja, ich meine, wie gesagt, Erzählen ist seinerzeit auch eine Überlebensstrategie gewesen. Es wurde ja vorhin auch gesagt, es gab ja nichts, kein Medium, die Leute konnten nicht lesen. Man hat abends nach getaner Arbeit sich eben tatsächlich diese Stoffe erzählt. Es gab professionelle Märchenerzähler auch damals schon und diese ganzen Dinge. Es gab riesige Epen, die müssen tagelang gedauert haben, bis die vorgetragen wurden, bis zum Ende. Und die sind heute uns erhalten, Gott sei Dank, weil die über Jahrhunderte mündlich weitergegeben wurden und irgendwann hat sie jemand aufgeschrieben und das haben wir heute.
Diese, also da gibt es auch noch einen richtig schönen Märchenschatz.
Ja, ja, das ist richtig. Also gerade in Usbekistan, was also nicht der Hauptteil meines Vortrags sein wird, aber gerade da gibt es eine ganze Menge von Märchenstoffen, die sogenannten Zaubermärchen und andere Dinge, die dort ein fruchtbares Leben führen.
Also da sind so Quellen gesprudelt.
Ja, ja.
Was das Thema Musik angeht, nämlich an, da gab es ähnliche Bewegungen zwischen den Kulturen.
Also Musik ist ja nicht konserviert worden damals und wir wissen nur anhand verschiedener Funde von Musikinstrumenten, dass eben dort auch sozusagen in der Seidenstraße eine Synthese zwischen chinesischer und persischer Musik zum Beispiel stattgefunden hat, also iranischer genauer gesagt. Aber wie gesagt, es sind keine Noten und nichts erhalten. Wir wissen also nicht genau, was dort nun wirklich gespielt wurde.
Aber die historischen Musikkulturen haben den Weg nach Mitteleuropa
nicht
geschafft oder kaum.
Nein,
da gibt es ja in der Musikgeschichte kaum Spuren.
Es kann daran liegen, dass orientalische Musik auch für westliche Ohren nicht sehr angenehm gewesen sein kann. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Musikwissenschaftler und es ist nur eine reine Vermutung. Also wenn man heute chinesische Opern hört, da gehe ich auch nach 10 Sekunden.
Die Seidenstraße ging von China aus. Also da waren scheinbar
der
Lebensraum und die Lebenskultur so ausgeprägt, dass man neugierig war auf den Rest der Welt.
Ja, neugierig, aber eben durchaus verbunden mit Profit. Also man muss sich sowieso klar machen, diese ganze tolle Synthese von Religion und Kultur ist ja überhaupt nur möglich gewesen auf dieser ökonomischen Grundlage. Es ist einfach so, wenn es den Menschen gut geht, sind sie leichter bereit, tolerant zu sein. Und so stelle ich mir auch einen der vielen Gründe für dieses Funktionieren dieser multikulturellen Gesellschaft dort vor. In diesen Oasen muss es also handelsmäßig sehr effektiv zugegangen sein. Und das wird der Grund sein, warum man keinen Anlass sich nun zu bekriegen.
Aber Lebensformen und Kulturen, wie man sie sich jetzt manchmal wünscht, ne?
So ja, ja.
Miteinander, in ja, der ja. Verständigung ja, ja. Zwischen ganz unterschiedlichen
also diese religiösen Gruppen, die haben Seit an Seit in riesigen Klosteranlagen zum Teil zusammengelebt und sind tausende von Handschriften überliefert, aber in keinem einzigen dieser Dokumente wird irgendwo etwas von Rivalität oder Konkurrenz oder gar Kampf oder irgendwas geschildert. Offensichtlich gab es das nicht.
Also im besten Sinne, was Ihr Vortrag ankündigt, ein Schmelztiegel der Kultur.
Ja, kann man sagen.
Auf eine abenteuerliche Märchenreise begeben sich auch die stillen Hunde bei den 11. Göttinger Märchenwochen. Unter dem Motto »Etwas Besseres als den Tod findest du überall« kommt es zu sagenhaften Begegnungen mit den Bremer Stadtmusikanten, die auf die orientalische Märchenwelt und auch auf ihre tierischen Vertreter treffen, auf die Geschichten von singenden Kamelen und chinesischen Nachtigallen möchten wir sie mit einer Geschichte aus Tausend und eine Nacht einstimmen, die Stefan Dehler vom Theaterteam Stille Hunde Ihnen vorliest.
Anekdote von Ali dem Perser oder was im Sack war. Als der Kalife Harun al-Rashid einst von Schlaflosigkeit gepeinigt wurde, was bei ihm nicht Seltenes war, ließ er seinen Wesir Zahar rufen, damit er ihm ein Märchen erzählen sollte. »Ich habe einen Freund«, sagte Zahar, »der Ali der Perser heißt und ein wahres Magazin von Märchen ist. Wenn ihr befehlt, Beherrscher der Gläubigen, so...« »Er soll auf der Stelle kommen«, sagte der Kalif. Zahar ließ ihn rufen. Harun befahl ihm, sich zu setzen und sagte zu ihm, »Höre, Ali, ich habe diese Nacht eine Brustbeschwerde. Man hat mir gesagt, du wüsstest Märchen, und ich wollte, du machtest mir jetzt eins, das mich entweder aufheitert oder einschläfert.« »Soll ich euch«, fragte der Perser, »eine Geschichte erzählen, wovon ich selbst Augenzeuge gewesen bin, oder eine, die ich nur vom Hörensagen kenne?« »Ich wollte lieber«, versetzte Harun, »dass es eine Begebenheit wäre, die dir selbst begegnet ist.« »Ich werde eurem Befehl Folge leisten, Beherrscher der Gläubigen«, sagte der Perser. »Ich hatte einst mein Vaterland verlassen, um in diese Stadt zu ziehen, und hatte bloß einen Knaben und einen Sack bei mir, der mit allerlei Kaufmannswaren wohl versehen war, als ich auf dem Markt von Bagdad eben mit meinem kleinen Handel beschäftigt war, kam ein Kurde auf mich zu, überhäufte mich mit Schimpfreden, nahm mir meinen Sack und behauptete, er sei der Seinige und alles, was darin sei, gehöre ihm. Vergebens war es, dass ich den ganzen Markt zu Zeugen anrief. Ich musste mit vor Gericht gehen. »Welcher von euch beiden ist der Ankläger und wer ist der Angeklagte?«, fragte der Richter. »Dieser Sack«, sagte der Kurde, »mit allem, was darin ist, gehört mir. Ich hatte ihn verloren und ich finde ihn soeben in den Händen dieses Menschen wieder.« »Wann hast du ihn verloren?«, fragte der Richter. »Gestern.« »Nun gut, wenn er dein ist, so sage mir auch, was darin ist.« »Es sind darin«, erwiderte der Kurde, »zwei kostbare Gefäße mit Alkohol für die Augen, zwei Fackeln, zwei Löffel, zwei Waschbecken, zwei Gießkannen, zwei Schnupftücher, zwei Kleider von Atlas, ein Schlüssel und zwei Schlösser, ein Kleid und zwei Pelze, eine Kuh und zwei Kälber, ein Schaf und zwei Lämmer, eine Kamelin und zwei Kamele, eine Löwin und zwei Löwen, ein Kessel und zwei Näpfe, eine Bärin und zwei kleine Bären, eine Hündin und zwei Schäferhunde und eine Versammlung von Rechtsgelehrten, die beweist, dass der Sack mir gehört.« Der Richter wandte sich hierauf an mich und sprach, »Und was sagst du denn dazu, Ali? Was steckt in deinem Sack?« »Ja, da ich sehe, dass dieser Schlingel von Kurde einmal in diesem Ton angefangen hatte, so antwortete ich, »In diesem Sack, Herr Richter, steckt ein Haus in Ruinen, ein Haus ohne Küche, ein Lager, Hunde, ein Stelldichein der Taugenichtse, eine ganze Armee, Bagdad mit seinem Flusse, Netze voll Fische, Zelte und Flaggen, 1000 Alkaden, die Zeugnis ablegen, dass dieser Sack zu meiner Bagage gehört.« Als der Kurde diese Antwort hörte, fing er an zu weinen. »Herr Richter«, sagte er, »dieser Sack gehört mir. Niemand weiß besser als ich, was darin steckt. Es sind ferner noch darin Städte und Schlösser, Felder, Hölzer und Gewässer, Jäger, die Tieren nachsetzen und Mittel gegen Kopfschmerzen, eine Stute und zwei Hengste, eine Lanze und zwei Pfriemen, ein Fahrzeug und doppelte Schiffsmannschaft, ein Amtmann und zwei Dörfer, ein Blinder und zwei Hellsehende, ein Schiffskapitän und zwei Schibeken, ein Mönch und zwei Bischöfe, ein Richter und zwei Zeugen, um mich in meiner Not zu unterstützen.« »Herr Richter«, unterbrach ich, von gerechtem Zorn hingerissen. »Mein Gegner weiß nicht, was er spricht. Es gibt auch noch Bezauberungen da drin und Arsenale, die mit Waffen angefüllt sind, Weinberge, Parke, Gärten, Weintrauben und Zitronen und lüderliche Weibspersonen, Musikanten und Sängerinnen, Verschnittene und Tänzerinnen, Freunde und gute Gefährten, kluge und niedliche Leute, Sklaven aller Art aus Persien und aus Griechenland, aus China und Indostan, aus Kaschmir und Turkestan, Paläste und Wiesen, Bäder und Ställe, Betten und Sofas, ein Beutel mit 1000 Dukaten, alte und neue Städte, Harnblasen und Laternen, Basra, Baich und Isfahan, auch Indien und Khorasan, Stoffe, Schachteln, Koffer, Versprechungen, Geschenke und Anerbietungen, alles, was die Welt enthält, um euch zu beweisen, dass dieser Sack mir gehört.« »Ich sehe wohl«, sagte der Richter, »dass die Wahrheit nicht zu den schönen Sachen gehört, von denen ihr behauptet, dass sie in eurem Sack sind. Ich sehe vielmehr, dass ihr Flegel seid, die hierher gekommen sind, sich über die Gerechtigkeit zu mokieren. Demzufolge sollt ihr alle beide die Bastonade haben und der Sack soll mir verbleiben.«
Das war eine Stunde ein Thema, heute zum Programm der 11. Göttinger Märchenwochen vom 6. bis zum 23. Juni. Im Gespräch mit Gudrun Bartels, der Vorsitzenden des Göttinger Märchenland e.V. und Jens-Peter Laut, dem Direktor des Seminars für Turkologie und Zentralasienkunde der Göttinger Universität. Die märchenhafte Kostprobe aus 1001 Nacht las Stefan Dehler vom Theaterteam Stille Hunde. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger.